So, wir starten jetzt mit dem Kapitel Überblick über die Makroökonomie. Und bei diesem Kapitel schauen wir uns wieder an, was ist von Bedeutung. Das erste ist mal auf der Folie 6, dass wir überhaupt diesen Grundunterschied verstehen müssen, worüber raufen sich eigentlich diese Modelle. Da haben wir auf der einen Seite diesen Marktoptimismus, wo Leute sagen, Märkte sind ein super Instrument, um Angebot und Nachfrage vernünftig miteinander zu koordinieren. Und wenn man die Märkte machen lässt, dann funktioniert das eigentlich am besten. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh, weiß nicht, Märkte können ja vielleicht das ein oder andere, aber wirklich die Wirtschaft auf eine dauerhafte positive Entwicklung bringen, das können Märkte nicht, da sind sie überfordert. Und diese Teilung, das ist die Unterscheidung zwischen Marktoptimisten und Marktpessimisten, die ich im Weiteren auch immer wieder verwenden werde. Diese Marktoptimisten, die also den Märkten sehr viel zutrauen, die Marktpessimisten, die ihnen wenig oder manche Marktpessimisten auch gar nichts zutrauen. Das sind die beiden Lager, die miteinander raufen um die Lufthoheit bei der Wirtschaftspolitik, was man denn idealerweise tun sollte oder nicht. Die Marktoptimisten sagen, lasst die Märkte nur machen, der Staat soll sich möglichst wenig einmischen, dann funktioniert das ganz gut. Und die Marktpessimisten sagen, oh, man muss den Märkten so viel Sachen vorgeben, ein paar Dinge können die schon, aber da muss man schon ganz genau hinschauen und immer wieder eingreifen, auch in die Marktmengen und so etwas. Das Extrem des Marktpessimismus wäre dann der Marxismus, der sagt, am besten ist man überlässt Angebot und Nachfrage gar nicht erst den Märkten, sondern macht es anders über Planung und Bereitstellung von Gütern. Das funktioniert besser, sagt er, als wenn man das den Märkten überlässt. Also, die Lagerunterschiede können wir, erkennen wir. Jetzt ist die Frage, worum geht es denn eigentlich? Naja, da haben wir als erstes mal den Preismechanismus. Auf der Folie 8 findet ihr den. Der Preismechanismus, das ist der zentrale Knackpunkt zunächst einmal für die Unterscheidung zwischen einem Marktpessimisten und einem Marktoptimisten. Der Marktoptimist sagt, auf allen wichtigen Märkten gibt es diesen Preismechanismus. Der Marktpessimist sagt, oh, mir fehlt da schon mindestens ein wichtiger Markt ein, vielleicht auch mehrere, auf denen es diesen Preismechanismus nicht gibt. Was macht es für einen Unterschied? Nun, wenn es einen Preismechanismus gibt, dann stellen sich automatisch Marktgleichgewichte ein. Dann ist Nachfrage gleich Angebot. Dass es überhaupt möglich ist, haben wir im letzten Kapitel uns nochmal angeschaut, als wir gesprochen haben über diese Geschichte mit dem Faktoreinkommen und der Nettowertschöpfung. Also so ein, theoretisch ist das möglich. Und jetzt wird gesagt, wenn wir diesen Preismechanismus haben, dann kommt es automatisch zu so einem Gleichgewicht. Demzufolge, wenn du jetzt Marktpessimist bist, dann sagst du, ah, mit dem Preismechanismus, weiß nicht, auf einem oder mehreren Märkten gibt es den nicht, dann kommst du nicht automatisch zu einem Gleichgewicht. Aber beide wollen ein Gleichgewicht. Beide Lager sagen, der Wirtschaft geht es am besten, wenn wir ein Gleichgewicht haben. Naja, wenn es der Markt nicht automatisch herstellt, was also unsere Freunde von den Marktpessimisten meinen, dann muss man es halt künstlich herstellen. Und wenn die Marktteilnehmer, die Unternehmen und die privaten Haushalte sind, dann ist derjenige, der die Aufgabe hat, das künstlich herzustellen, dann halt der Staat. Und schon haben wir die unterschiedlichen Lager aufgezeigt. So. Wenn man jetzt so sagt, der eine sagt, einen Preismechanismus gibt's, der andere sagt, den Preismechanismus gibt's nicht, Dann ist die Frage, ja, kann man das an irgendwas festmachen, ob es den Preismechanismus gibt oder nicht. Und da haben wir drei Bedingungen aufgelistet. Wenn die erfüllt sind, dann sprechen wir von einem funktionierenden Preismechanismus. Die erste Bedingung, Angebot und Nachfrage reagieren auf in etwa denselben Preis. Warum dieser dämliche Klammerzusatz? Kannst du ja weglassen, war es einfacher. Wir stellen zum Beispiel fest, dass praktisch alle Angebots- und Nachfragepreise differieren. Und zwar deshalb, weil es zumindest einmal die Umsatzsteuer gibt, die dazwischen klemmt. Und wenn ich das mir anschaue, das sind im Moment ja 5 oder 16%, vorher waren es 7 oder 19%, dann hat man noch nicht zwingend das Gefühl, dass Märkte keinen vernünftigen Ausgleich finden können, in riesigen Dimensionen keinen Ausgleich finden können, weil diese Umsatzsteuer existiert. Deswegen also dieses in etwa. Die nächste Geschichte, die da sein sollte, ist Marktungleichgewicht. Also wenn Angebot und Nachfrage deutlich voneinander differieren, dann sollte das eine Tendenz zur Preisanpassung auslösen. Warum sagt er nicht, Marktungleichgewicht löst Preisanpassung aus, warum sagt er da Tendenz? Naja, es könnte ja sein, dass zum Beispiel der Staat hergeht und Schabernack treibt und sagt, ich schreibe euch einen Preis vor, als Mindestpreis, als Höchstpreis oder sonst was oder als Festpreis. Und dann kann natürlich diese Preisanpassung entweder gar nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Dann ist die Frage ja, wenn wir jetzt dann keine Preisanpassung sehen, heißt es dann schon, dass der Markt gar nicht in der Lage ist, einen Preismechanismus zu haben, oder liegt es dann einfach nur an dieser dämlichen Maßgabe des Staates? Und dafür schaut man dann eben etwas aufmerksamer hin und sagt, ja, wenn jetzt der Staat da einen festen Preis vorschreibt, macht er zum Beispiel in schwächer entwickelten Ländern ganz gerne mal beim Brot oder sowas, ja, irgend so Grundnahrungsmittel. Wenn der Staat jetzt da einen festen Preis vorschreibt und wir sehen, da ist ein Marktungleichgewicht, typischerweise dann Angebot viel niedriger als die Nachfrage. Ist es jetzt ein Marktversagen? Also hat der Markt jetzt keine saubere Funktion? Und dann täte man sich eben anschauen, ja, schauen wir doch mal, gibt's vielleicht einen Schwarzmarkt? Weil auf dem würde ja dann ein anderer Preis herrschen. Und das heißt, der würde uns anzeigen, in welche Richtung würde sich der Marktpreis entwickeln, wenn denn der offizielle Preis nicht in einer bestimmten Art und Weise fixiert wäre. Also da sehen wir, es gäbe so eine Tendenz zur Preisanpassung. Deswegen, auch wenn ich auf den offiziellen Daten keine Preisänderung sehe, dann muss ich trotzdem nochmal genauer hinschauen, ja, wäre denn eigentlich die Fähigkeit dieses Marktes da, die Preise zu verändern. So, das nächste ist Preisveränderung, sei es Anstieg oder Absenkung, löst eine Tendenz zur gegenläufigen Mengenanpassung aus. Gegenläufig heißt jetzt nicht gegenläufig zur Preisänderung, sondern dass Angebot und Nachfrage sich nicht in die gleiche Richtung ändern. Auch hier wieder dieses Tendenz, brauche ich jetzt nicht nochmal erklären, warum da Tendenz steht und warum ich das nicht rausgelassen habe. Aber wichtig ist, wenn jetzt der Preis sich erhöht, dann sollte es so sein, dass das ein Anreiz ist, mehr zu produzieren, also ein Anreiz ist, das Angebot zu erhöhen, und dass es zugleich aber so ist, dass es die Nachfrage dämpft. Auf die Art und Weise kann ich also Unterschiede zwischen Angebots- und Nachfragemengen schließen, wenn tatsächlich sich der Preis verändert und dann die Mengen darauf reagieren gegenläufig. Das heißt, das, was ihr so kennt, typischerweise dieses Kreuz, wo auf der Die eine Gerade dann eben angibt diese Nachfrage, die also bei wachsendem Preis abnimmt, und das andere ist das Angebot, das bei wachsendem Preis zunimmt. Das ist eigentlich genau das, was in dieser dritten Bedingung unter anderem drinsteckt, nämlich diese gegenläufige Mengenanpassung. Was da auch drin steckt, wenn ihr so einen Markt zeichnet und da diese Angebots- und Nachfragefunktion reinpinselt, ist, dass ihr ja nur eine Preisachse habt und damit auch diese erste Bedingung eigentlich erfüllt ist. Angebot und Nachfrage reagiert auf denselben Preis. Ja? Und das mit diesem Marktungleichgewicht löst Tendenz zur Preisanpassung aus. Das haben wir halt immer dann so gemacht, dass man dann mal gezeigt hat, bei einem bestimmten Preis, der nicht der Gleichgewichtspreis ist, haben wir eine Abweichung zwischen Angebots- und Nachfragemenge, und dann gibt's entweder, wenn ein Nachfrageüberhang ist, eine Konkurrenz um das Produkt, dann sagt man, hey, ich darf mehr zahlen, wenn ich was krieg, oder auf der anderen Seite, wenn ein Angebotsüberhang ist, dann sagt man, ich lasse da ein bisschen was nach, nimmst das dann ab, ja, und so kriegen wir diese Anpassungsmöglichkeiten. Wie gesagt, diejenigen, die marktoptimistisch sind, die gehen davon aus, einen solchen Preismechanismus gibt's. Diejenigen, die marktpessimistisch sind, das sind die allermeisten der Ansicht, dass es diesen Preismechanismus nicht gibt. So, das klang aber noch nicht. Ja, dass sich etwas anpasst, dass etwas Richtung Gleichgewicht geht, heißt ja noch lange nicht, dass das in einer vernünftigen Art und Weise passiert. Mal ein ganz anderes Beispiel. Früher hat man ja zu den Armen immer gesagt, du wirst deinen Lohn im Himmelreich ernten. Ja, damals hast du ja kürzere Lebenserwartung gehabt, du hast also nur so 30 bis 40 Jahre drauf warten müssen, bis du deinen Lohn im Himmelreich bekommst. Heutzutage musst du 70, 80 Jahre dann drauf warten, wenn man dir das Gleiche erzählen würde. Ja? Und dann denkst du, scheiße, geht das nicht auch schneller? Und tatsächlich gibt's also als zweites, wenn dieser Preismechanismus erfüllt ist, auch ein Korsett von Bedingungen, wo wir sagen, wenn die erfüllt sind, dann geht es wahnsinnig schnell. Ja? Und das bezeichnen wir als den vollkommenen Markt. Da sind wir jetzt auf der Folie 10, wenn wir uns die Bedingungen kurz anschauen. Mir wäre es wichtig, dass ihr euch hier immer überlegt, warum fördert diese Bedingung, die hier aufgeführt ist, eigentlich, warum führt es zu einem schärferen Wettbewerb auf dem Markt? Denn die Idee hinter diesem Konzept des vollkommenen Marktes ist es, die Steuerung des Marktes durch den Preis zu verschärfen und zu beschleunigen. Ja, wir haben erst gehabt auf der Folie 8 diesen Preismechanismus, dass der Preis also die Märkte zum Gleichgewicht bringt. Und jetzt auf der Folie 10 überlegen wir uns, wie kann ich das noch beschleunigen, diese Wirkung der Preise? Durch Transparenz, ja, dass ich weiß, wer versucht mich jetzt gerade zu prellen, wer macht ein realistisches Angebot und so weiter. Freie Preisbildung, dass ich also diese staatlichen Höchst-Mindest-Festpreise wegnehme. Homogenität der Güter, dass ich sage, ich lasse mich da jetzt nicht blenden von einer schönen Verpackung oder von einem netten Verkäufer oder sonst was, sondern ich kaufe das, was inhaltlich Sinn macht. Wettbewerb, dass man sagt, wir erwarten, dass da Konkurrenz da ist, dass nicht einer da ist, der sich zurücklehnen kann und sagen kann, friss oder stirb, ja, ich komme da mit dem Preis nicht entgegen. Hohe Anpassungsgeschwindigkeit von Preisen und Mengen, ja, wenn man jetzt schon sagt, dass die Mengen auf Preise reagieren sollen, ja, dann bitte nicht erst in 10 Jahren, sondern möglichst schnell, wenn wir tatsächlich einen optimierten Markt haben wollen. Und dann hätte man gern noch so als Argument der Rationalität, dass die Wirtschaftssubjekte ihren Nutzen bzw. ihren Gewinn maximieren. Ja, dann kann man das irgendwie berechenbarer darstellen, was denn hier eigentlich so Sinn macht an Verhaltensweisen. Wenn dieser vollkommene Markt erfüllt ist und wenn davor dieser Preismechanismus gegeben ist, dann kriegen wir als Konsequenz aus dem Vorhandensein beider Sachen wirklich mit einem Fingerschnipp sofort ein Marktgleichgewicht, egal wie die Ausgangssituation ist, ja, egal welchen Schmarrn die Unternehmen und wir privaten Haushalte planen, in kürzester Zeit haben sich Preise und Mengen angepasst, in perfekter Art und Weise, der Markt ist geräumt, alle sind glücklich, schreien Hosianna. Schauen wir mal auf der Folie 12 diese Konstellationen an. Ja. Das, was ich gerade jetzt beschrieben habe, das sind in unserem Rahmen hier diese zwei Felder. Gleichgewicht wird automatisch erreicht und die Anpassung erfolgt schnell. Wie gesagt, der Preismechanismus, der sorgt dafür, dass das Gleichgewicht erreicht wird. Entschuldigung, jetzt habe ich es da gerade verdorben. Das ist also dieser Beitrag des Preismechanismus. Und ja, der Beitrag des vollkommenen Marktes ist, dass die Anpassung schnell gehen kann. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt einen vollkommenen Markt habe, aber keinen Preismechanismus, von welcher Anpassung redet er denn dann? Weil dann fehlt mir ja das, was gerade diese Bewegung, dieses Aufeinanderzugehen von Angebots- und Nachfragemengen angeht, dann fehlt mir die Bewegung des Preises in Richtung Gleichgewicht, ja, weil das wird ja nur und ausschließlich von dem Preismechanismus geleitet. Also, das heißt, wenn es diesen Preismechanismus nicht gibt, dann kommt mir das eigentlich ziemlich wurscht, sei ob ein vollkommener Markt vorhanden ist oder nicht, weil da habe ich nichts davon. Und das zeigt auch wieder einen wirtschaftspolitischen Unterschied. Ja. Marktoptimisten werden sich ganz stark bemühen, wenn sie ernst genommen werden wollen, ja, dass sie auf diese Bedingungen des vollkommenen Marktes zusteuern mit ihren Gesetzen, auf das, was wir da in der Folie 10 gehabt haben. Weil die Grundbedingung der Marktoptimisten die ist, der Preismechanismus ist vorhanden. Ja, das ist deren Lebenssaft, ja. Und dann macht es Sinn, diesen vollkommenen Markt auch anzustreben. Wenn es keinen Preismechanismus gibt, dann ist es völlig egal, ob ich einen vollkommenen Markt habe oder nicht. Ja, dann ist das eine nette Übung, so ein bisschen Yoga für Juristen oder sowas, ja, dass ich dann da an diesen Bedingungen rumschraube. Ich habe nichts davon. Und habe ich mir jetzt wahrscheinlich mit 50% von euch vergrault, gell, weil da steht jetzt drin, dass man von Yoga nichts hat. Das ist natürlich völlig anders. Ihr seht es ja an meiner sportlichen Figur, wie viel man von Yoga hat. Nein, ich mache keins. Aber gut. Was ist jetzt, wenn man den Preismechanismus hat, aber den vollkommenen Markt nicht hat? Nun, ich habe es euch vorher schon gesagt, gell, nach aus der langen Lebenserwartung, bis du dann im Himmel endlich Gerechtigkeit und Wohlbefinden und sonst was kriegst. Diese Anpassung ist dann also furchtbar langsam. Das heißt nichts anderes, wenn jetzt der optimale Wohlfahrtszustand der ist, dass ich in einem Marktgleichgewicht bin, dann heißt diese ewig langsame Anpassung nichts anderes, als dass ich Jahr für Jahr wieder Wohlfahrtsverluste habe, suboptimal bin. Das ist nicht so toll. Ja? Also deswegen hier diese Anstrengung der Marktoptimisten, da hinzukommen, dass der vollkommene Markt vorhanden ist. Es gibt natürlich Marktpessimisten, die sagen, naja, kann schon sein, dass es diesen Preismechanismus gibt, ja, das will ich jetzt gar nicht ausschließen, aber ich glaube nicht, dass ihr diesen vollkommenen Markt hinbringt. dann bin ich natürlich auch ganz schnell wieder bei dieser Konstellation, dass ich in irgendeiner Art und Weise diesen Prozess beschleunigen muss. Ja? Und hier, wir wissen ja schon, weil es jetzt eine Wiederholungsstunde ist, es gibt diese Keynesianer und dann gab es da diese Sonderrichtungen von Keynesianern und so weiter. Dann sehen wir hier so ein bisschen den Unterschied. Ja, der Original Keynes, der sagt, naja, diesen Preismechanismus, vielleicht gibt's ihn ja auf dem einen oder anderen Markt, aber diese Anpassungen, das funktioniert nicht und diesen vollkommenen Markt, den kriegt's auch nicht hin. Ja, also der Original Keynes, der wäre da links unten. Und dann gibt's die Post-Keynesianer, die sind da viel aggressiver, die sagen, diesen Preismechanismus, den kannst du in der Pfeife rauchen, den gibt's nicht. Und wir kriegen das auch nicht gebacken mit dem vollkommenen Markt. Deswegen muss man ständig intervenieren. Und dann ist also hier diese Position, die rechts unten. Das wäre da so eine Beschreibung dafür. Ja, hier haben wir auf der 13 dann nochmal so eine Gegenüberstellung Optimisten, Pessimisten. Wir haben es hier auf der 15 auch nochmal dargestellt. Auf der 15 haben wir insbesondere diesen Kontrast, was würden die eigentlich machen? Ja, die Marktoptimisten, muss ich vielleicht einmal hier auch ein bisschen farbig fassen, damit man das besser sieht. Die Marktoptimisten, die würden sagen, der Markt kann grundsätzlich das alles von selber richten, deswegen brauchen wir hier eigentlich nur schauen, dass wir diese Rahmenbedingungen für den Markt möglichst optimal machen und dann passt es schon. Ja, also diese die Bedingungen des vollkommenen Marktes anstreben. Es gibt aber, ja, es gibt noch eine Unterscheidung zwischen Marktoptimisten und Vollidioten. Die Vollidioten sind aus meiner Sicht die sogenannten Neoliberalen. Und zwar deshalb, weil die leugnen, dass Märkte überhaupt Probleme haben können. Ja, wenn wir nochmal kurz zurückschauen auf unsere Bedingungen hier, da gibt es zum Beispiel diese Bedingung mit dem Wettbewerb. Und da gibt es schlicht und einfach so etwas wie ein natürliches Monopol. Habe ich euch schon erzählt gehabt, das sind zum Beispiel Eisenbahn, Gasversorgung, Stromversorgung, wo du halt ohne eine Leitung, ohne Schienen oder sowas das Produkt nicht zugänglich machen kannst. Und wenn du einmal Leitung oder Schienen verlegt hast, dann rentiert sich's für keinen weiteren, eine solche Verlegeaktion parallel zu machen. Ja, weil wird immer nur eine Leitung genutzt. Und dann sind das einfach prohibitive Kosten, hier ein Konkurrenzangebot zu machen. Und wenn ihr jetzt halt ein klassischer neoliberaler Depp bin, dann mache ich die Augen zu und sage, na, sowas gibt's gar nicht, das richtet der Markt alles, ja, freier Marktzugang wird dann von selber eingeräumt und die schaffen sich selber ihren Wettbewerb und da wird dann einfach eine neue Technologie entwickelt, wie das dann kommt und so weiter und so fort, ja. Also diese ganzen Nebelkerzen, die Deppen da schmeißen. Ein vernünftiger Marktoptimist wird sagen, wir müssen schauen, ob Märkte tatsächlich diese Bedingungen hier erreichen können. Und wenn sie es nicht erreichen können, dann müssen wir halt nachhelfen. Ja? Zum Beispiel beim Punkt Markttransparenz, dann muss man halt eine Stiftung Warentest ins Leben rufen. Zum Beispiel beim Punkt Wettbewerb, dann muss man halt eine Regulierungsbehörde für Post- und Telekommunikation machen, die dafür sorgt, dass dieses verbuddelte Leitungsnetz für alle zu näherungsweise gleichen Bedingungen zugänglich ist. Das ist also eine vernünftige marktoptimistische Sichtweise. So, die Marktpessimisten, die sagen, weißt schon, entweder dieser Preismechanismus gibt's nicht oder aber dieser Preismechanismus, der ist etwas, was zwar vielleicht vorhanden ist, aber da haben wir keine vernünftige Möglichkeit, am vollkommenen Markt zu schaffen. Und deswegen muss man dieses Gleichgewicht, das die Marktpessimisten, wie gesagt, auch wollen. Deswegen muss man dieses Marktgleichgewicht auf anderem Wege herstellen. Naja, und da gibt's jetzt seitens der Marktpessimisten zwei Lager. Die einen, die sagen, man muss die Angebotsseite steuern des Marktes, und die anderen, die sagen, man muss die Nachfrageseite steuern des Marktes. Angebotsseite steuern, das macht am liebsten unser Freund aus Deutschland, aus Trier, der Karl Marx. Sein Marxismus, der sagt also, wir verstaatlichen die Unternehmen und dann haben wir das Marktangebot in der Hand und das passen wir an die Nachfrage auf dem Markt. Die Gegenposition ist der Herr Keynes, John Maynard Keynes, ein Brite, der ihm gesagt hat, heute lasst die Finger vom Angebot weg, der Staat ist zu deppert, um alle möglichen Unternehmen zu führen. Wir machen das besser, dass wir die Nachfrage anpassen, weil vom Geld ausgeben, da versteht der Staat was. Und deswegen also hier von ihm begründet diese nachfrageseitige Ökonomie. Und dann kommen wir zu zwei Folien, die ich euch schon im laufenden Semester sehr ans Herz gelegt hatte, nämlich die 17 und die 18, auf der diese ganzen Theorien, die es da so gibt von den beiden Lagern, nochmal dargestellt sind. In blau die marktoptimistischen Theorien, die ja sagen, das Marktgleichgewicht tritt von selber ein, deswegen nennen wir die Gleichgewichtstheorien. Und in rot die marktpessimistischen Theorien, die sagen, Gleichgewicht tritt nicht von selber ein, da muss ich nachhelfen, die nennen wir dann eben diese Ungleichgewichtstheorien. Nochmal, ich habe schon ein paar Mal gesagt, Ungleichgewichtstheorien heißt nicht, dass die nicht ein Gleichgewicht anstreben, sondern es heißt nur, dass sie nicht glauben, dass von selber ein solches Gleichgewicht entsteht. Das ist der Unterschied. Ja, wenn wir das mal kurz uns im Überblick anschauen, dann gibt's da also mehr oder weniger stabile Systeme. Ganz am Anfang Klassik, Neoklassik, dieser Glaube, egal was passiert, es kann nie schief gehen, alles wird gut. Das hat sich dann im Laufe der Zeit korrigiert. Ja, wenn wir den Monetarismus anschauen, da rechts, da gibt's also diese komische Schüssel, die da so ein bisschen schief gestellt ist. Wenn der Staat nicht aufpasst mit seiner Geldmengenpolitik, die er eben normalerweise alleine so im Griff halten muss, wenn der Staat nicht aufpasst mit seiner Geldmengenpolitik, wir sprechen dieses Semester drüber, dann kann das schief gehen. Und dann schließlich die neue klassische Makroökonomik. Es kann schief gehen, wenn nicht dafür gesorgt wird, dass möglichst viel Information für möglichst alle vorhanden ist. Ja, dann haben wir hier auch so eine Möglichkeit, dass es schief gehen kann. Also die sind ein bisschen vorsichtiger als die Ursprungstheorie. Bei den Keynesianern von vornherein die Aussage, naja, wenn ein Gleichgewicht da ist, dann gibt's keinen Grund, dass das unbedingt da rausgehen müsste. Wenn allerdings ein Ungleichgewicht da ist, dann gibt's auch keinen Grund, warum es zurückgehen müsste. Also brauchen wir irgend so einen externen Eingriff, damit wir hier das wieder zurückbringen in das gewünschte Gleichgewicht. Und ja, dann habe ich schon gesagt, dann gibt's eben diese extremere Position des Post-Keynesianismus, der sagt, es gibt keinen Preismechanismus und es gibt keinen vollkommenen Markt. Und das heißt, es gibt eigentlich ständig nur den Absturz ins Chaos. Und das heißt, dass ständig der Staat hier eigentlich dran arbeiten muss, die Nachfrage richtig zu steuern. Das ist dann nicht mehr so hundertprozentig weit weg vom Marxismus, obwohl der ja sagt, wir steuern die Angebotsseite und der Post-Keynesianismus sagt, wir steuern die Nachfrageseite. Aber wenn der Staat ständig am Rühren und am Machen ist in der Wirtschaft, dann denkst du, ah, Herrschaftszeiten, jetzt haben wir eine Staatswirtschaft und ob ich die jetzt so oder so nenne, ist mir dann gerade wurscht. Gott sei Dank sind nicht alle so drauf, ja, sondern diese neue keynesianische Makroökonomik und sowas, die sind auch wieder eher so drauf wie unsere Freunde von der Geschichte mit dem Original-Keynesianismus. nämlich dass dieses Kügelchen mal im Gleichgewicht sein kann, mal im Ungleichgewicht sein kann. Und sie versuchen zu erklären, warum kann es im Ungleichgewicht sein? Ja, das kann sein, sagen sie, wegen asymmetrischer Information. Dass also nur ein Teil der Marktteilnehmer bestimmte Informationen hat und der andere Teil nicht. Und zwar typischerweise entweder die Angebots- oder die Nachfrageseite hat die Information, die andere Marktseite hat es nicht. Und wenn es dann zu einer Situation kommt, in der das offenkundig wird, dass man aufgrund falscher oder fehlender Informationen eine Entscheidung getroffen hat, ja, dann versucht man natürlich, diese Entscheidung zu revidieren und zu einer Entscheidung zu kommen, die besser zu der jetzt vorgefundenen oder neu entdeckten Situation passt. Und das, sagt man eben, das sind diese radikalen Anpassungen, die hier dann stattfinden und die Wirtschaft ins Schlingern bringen. Und da muss man dann eben höllisch aufpassen, dass da nicht Wirtschaftskrisen draus entstehen. Wenn eine entstanden ist, wie muss man damit umgehen? Dann sind wir wieder beim klassischen keynesianischen Kochbuch. Das schauen wir uns jetzt dann gleich an. Ja, machen wir mal dieses Kapitel dicht.